Sunbathing in the Arctic on an ice float. Oh, he's tipping over!
Getting some speed there. Oh.
Ich liebe diesen Videoclip. Ich möchte euch am liebsten alle in einen Bus packen und ab in die Berge mit euch, wenn ich diese Bilder sehe. Bevor ihr euch fragt, was ist das für ein Typ, der seine Predigt mit so einem Video beginnt, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, meine Frau ist Schweizerin. Gibt es Schweizer hier in Extertal? Keine. Gut, dann kann ich ja offen reden. Die Schweizer sind ja traditionelle Leute. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich um die Hand der Tochter vor der versammelten Familie inklusive des ehrfürchtigen Schwiegervaters anhalten musste, da musste ich versprechen, dass ich nicht nur die Tochter der Familie lieben, achten und ehren werde, sondern dass ich auch die Berge lieben, achten und ehren werde. Und so entstand meine ganz spezielle Beziehung zu den Bergen, die eng mit meiner Frau verknüpft ist. Aber wisst ihr, in den Bergen, da könnt ihr so viele spannende Dinge tun. Ihr könnt lernen, aufzubrechen. Lernen, aufzustehen und etwas zu wagen. Lernen, Grenzen auszutesten, Grenzen zu überwinden. Ihr könnt lernen, was es heißt, zu fallen und wieder aufzustehen. Ihr könnt lernen, was es heißt, sich auf ein Ziel zu konzentrieren oder Neues zu lernen, was auch immer. In den Bergen könnt ihr so viele Dinge tun und es hat so viel mit unserer Jesus-Nachfolge zu tun. Aufbrechen, Neues lernen, aufbrechen, etwas wagen, aufbrechen, nicht sitzen, sondern gehen. Aufbrechen. Wisst ihr, eure Gemeinde hier in Extertal, die gibt es, weil es vor euch, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahrzehnten, irgendwann einmal Frauen und Männer gab, die aufgestanden sind, die etwas gewagt haben. Die nicht sitzen geblieben sind, sondern die gegangen sind, um hier in dieses schöne Extertal das Evangelium zu bringen, Gemeinde zu bauen, sodass wir heute hier sitzen können und Gottesdienst feiern können, in Freiheit, dass wir heute hier sitzen können und Gott zusammen anbeten können. Das alles findet statt, weil es vor uns, Generationen vor uns, solche Leute gab. Und wisst ihr, jede Generation neu braucht solche Leute. Braucht solche Gemeinden, braucht genau solche Christen, die nicht sitzen, sondern die gehen. Wisst ihr, die Gemeinde Jesu, das ist eine Gehgemeinschaft, keine Sitzgemeinschaft. Eine Gehgemeinschaft, obwohl wir ja so viel und so oft zusammen sitzen und genau so Gemeinde erleben, so wie jetzt heute Morgen. Geht auch technisch nicht, wäre auch komisch, wenn wir jetzt alle hier irgendwie so gehen würden. Aber wir sind so oft eine Sitzgemeinschaft, aber das hat auch in gewisser Weise eine Berechtigung, aber Jesus möchte von uns, dass wir eine Gehgemeinschaft sind. Dass wir gehen, dass wir immer wieder aufbrechen, nicht nur Sitze belegen, sondern gehen. Und wisst ihr, auch in meinem Leben, ich sitze so viel in Sitzungen und alles und so. Und dann muss ich immer wieder denken, Jesus sagt, geh. Nicht sitzen, sondern gehen. Und darum geht es heute Morgen und darum geht es auch in dem Bibeltext, mit dem wir uns beschäftigen. Und er sagte, ja Thomas, das ist ja klar, dass du über diesen Text predigen musst. Ja. Matthäus 28, der Missionsbefehl. Das ist ja klar, da hast du ja wahrscheinlich schon 35 an anderen Gottesdiensten über diesen Text gepredigt. Aber nein, ich predige heute das zweite Mal über diesen Text. Und es hat irgendwie Gott mir aufs Herz gelegt, mit euch diesen Text anzuschauen, obwohl er wirklich der Klassiker, der Märtyrer der Missionstheologie ist. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Da stehen sie nun, die 11, ein bisschen verloren auf diesem Berg. Wissen vielleicht gar nicht genau, wie sie da hingekommen sind oder haben noch gar nicht richtig verstanden, was in den letzten Tagen und Wochen alles passiert ist. Da stehen sie, die 11, einer fehlt. Vielleicht sind noch andere dabei, wir wissen das nicht genau. Da stehen sie und wissen nicht so recht, was die Zukunft bringt. Wissen nicht so recht, wie es weitergeht und warum sie jetzt gerade hier hergerufen worden sind von Jesus. Da stehen sie vielleicht mit zitternden Knien oder mit vielleicht auch ein bisschen verwirrt. Vielleicht diskutieren sie, vielleicht schweigen sie. Aber da stehen sie auf diesem Berg, die 11, weil Jesus ihnen noch etwas ganz Wesentliches mit auf den Weg geben möchte. Er spricht mit ihnen über das Gehen. Er spricht mit ihnen nicht über Sitzen, sondern über das Gehen und was es heißt, aufzubrechen, etwas zu wagen, ohne zu wissen, ob es gelingen wird oder nicht. Und das Erste, und was ich ganz, ganz stark finde hier, gehen trotz Zweifel. Das ist das Erste, was ich mit euch anschauen muss. Gehen trotz Zweifel. Da stehen sie da. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Zweifel, der einfach so da ist. Den haben sie nicht gesucht, sondern der ist da. Zweifel, der da ist, obwohl Jesus auch da ist. Wir denken ja manchmal immer, oder ich denke manchmal, hey, wenn Jesus da ist, wenn ich sichtbar mit ihm zusammen bin, hey, dann gibt's keine Zweifel mehr. Dann kann ich ihm alle meine Fragen stellen. Aber Jesus ist da und trotzdem heißt es bei Luther, einige aber zweifelten. Weil Zweifel hat etwas mit unserem Innern zu tun, mit unserem Herzen, mit unserer Das hat nichts damit zu tun, was wir sehen, was wir anfassen können und ob Jesus sogar jetzt physisch da ist. Einige aber zweifelten. Vielleicht sagen auch einige von euch jetzt, ich würde ja gern gehen. Ich würde ja gerne aufbrechen. Ich würde ja gerne mehr gehen als sitzen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, wie das gehen soll und wohin. Und welchen Beitrag ich leisten könnte, sollte, wollte. Einige aber zweifelten. Vielleicht, was habe ich schon zu geben? Einige aber zweifelten. Vielleicht sitzen einige von hier und sagen, Thomas, ich würde ja gern gehen, aber weißt du, wenn du mein Leben kennen würdest, mein volles Leben, meinen vollen Terminkalender, meine chaotische Familie, meine chaotische Abteilung, meinen chaotischen Chef, und wenn du weißt, wie viel Kraft mir das kostet, alles im Moment gerade. Einige aber zweifelten. Oder vielleicht sind andere hier und die sagen, ja Thomas, ich müsste erst mal glauben. Dann könnte ich vielleicht auch mal über das Gehen nachdenken. Aber weißt du, ich bin hier heute Morgen, vielleicht bist du irgendwie in diesen Gottesdienst reingestolpert, reingekommen. Und ich sage dir, dann ist es kein Zufall, dass du hier bist. Gott hat gewollt, dass du hier bist. Gott möchte in dir Glauben wecken, Glauben stärken. Und er lädt dich ein, dich auseinanderzusetzen, auch mit all deinem Zweifel. Einige aber zweifelten. Vielleicht sagen andere, Mensch Thomas, ich würde ja gern gehen, aber weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlt die Liebe. Mir fehlt die Liebe zu, dass Menschen, andere Menschen mich brauchen oder das einige aber zweifeln. Oder vielleicht sagen Leute, Mission heute, da passe ich irgendwie nicht rein in dieses Bild von Mission oder vielleicht in dein Bild von Mission. Einige aber zweifelten. Und Jesus ist trotzdem da. Zweifeln, distazo, heißt das griechische Wort. Kommt nur noch an einer Stelle im Neuen Testament vor, einer ganz markanten Stelle, wo einer erst ganz mutig losgeht, einer, der eine große Klappe hat im Freundeskreis von Jesus, Petrus. Jesus ruft ihn, er hat Mut, er wagt etwas, er sitzt nicht, er steht auf und er geht aufs Wasser. Und dann erlebt er plötzlich, dass ihn seine eigene Courage sozusagen im Stich lässt. Und er fängt an zu zweifeln. Und Jesus sagt zu ihm, warum hast du gezweifelt? Distazo. Gehen trotz Zweifel. Das finde ich so schön am Neuen Testament, dass das so eng nebeneinander steht. So, gehen trotz Zweifel. Teil deinen Zweifel. Teil all das, was dich am Gehen abhält. Leg ihn zu Jesus hin. Er ist genauso präsent heute Morgen, jetzt hier in diesem Gottesdienst, wie er physisch präsent war im Angesicht der 11 engsten Freunde von ihm, die noch nicht so richtig wussten, wie es weitergeht. Dein leeres Herz, deinen vollen Terminkalender, deine Sorgen, deine mangelnde Liebe, dein Nichtwissen, wie du einen Beitrag leisten kannst und ob du was beitragen kannst. Leg es hin zu Jesus. Teile es mit ihm. Er hält es aus. Du musst nicht erst kommen, wenn alles heilig ist, wenn alles gut ist, wenn die Motivation ganz oben ist und wenn du weißt, wie und wohin. Du darfst gerade dann kommen, wenn all das vielleicht gar nicht so der Fall ist. Gehen trotz Zweifel. So redet Jesus mit seinen Jüngern damals und so redet er mit uns heute. Ein zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Gehen, um nah bei Jesus zu sein. Gehen, um nah bei Jesus zu sein. Wisst ihr, wir hören diesen Text, Matthäus 28, Vers 16 bis 20, oft unter der Überschrift der Missionsauftrag oder der Missionsbefehl. Und allein schon das Wort Missionsauftrag und Missionsbefehl macht irgendwie deutlich, ja, es ist etwas, was ich auch noch zu tun habe. Oder es ist etwas, was wir auch noch zu tun haben. Neben vielem anderen auch. Müssen wir das auch irgendwie noch hinkriegen? Und ja, und es ist etwas, was uns irgendwie ein schlechtes Gewissen macht und etwas, das uns irgendwie so auch noch irgendwie begleitet, dass wir auch noch irgendwie hinkriegen müssen. Der Missionsbefehl. Aber die Verse, ich möchte euch einladen, diese Verse in einem größeren Kontext zu lesen. In einem viel größeren Kontext. Und es hat etwas damit zu tun, wie wir überhaupt grundsätzlich die Bibel lesen. Wir lesen die Bibel oft, und ich auch, als Frage- und Antwortebuch. Antwortbuch. Wir haben eine Frage, wir suchen nach einer Antwort. Wenn es vielleicht um Familienleben geht, wenn es um Finanzen geht, wenn es um was auch immer für eine Frage geht. Wir haben eine Frage und wir suchen dann nach Antworten. Und das ist gut, so die Bibel zu lesen. Es ist nicht verkehrt, so die Bibel zu lesen. Und ich bin sicher, eure Gemeindeordnung und die Ordnung unseres Gemeindebundes und auch die Ordnung unserer Mission hat irgendwo diesen Satz drin, dass Orientierung für Leben in der Gemeinde die Bibel, das Wort Gottes gibt. Sprich, wir haben eine Frage, wir suchen Orientierung in der Bibel. Aber es gibt einen Haken, wenn wir nur so die Bibel lesen, das ist sehr stark von uns her gedacht. Es ist sehr stark aus unserer Perspektive an die Bibel herangegangen. Die Bibel aus Gottes Perspektive zu sehen und zu lesen und wahrzunehmen und auch hier diese Verse, diese ganz bekannten Verse, heißt, es geht um ein großes Drama. Es geht um eine große, epische Geschichte, die mit Adam und Eva ihren Anfang nimmt und die in der Offenbarung irgendwann mit in der Offenbarung beschrieben mit Jesus Wiederkommen an sein Ziel kommt. Es geht um eine große, epische Geschichte, ein Blockbuster mit Gott im Zentrum. Und es wird eine große Geschichte erzählt von Gott auf der Suche nach dem, was ihm verloren gegangen ist. Seine Welt, seine Menschen in all ihrer Vielfalt, in all ihrer Schönheit, in all ihrer Verzerrtheit. Gott unterwegs in seiner Welt. Mission heißt Sendung. Gott in seiner Welt unterwegs, selbst zuallererst. Also jemand, der sich sendet hin zu seinen Menschen, zu dem, was ihm verloren gegangen ist. Die ganze Bibel, wenn ihr sie so liest, ist es eine andere Perspektive. Und so ist es auch stärker von Gott her gedacht. Es geht um sein Unterwegssein, um Gottes Unterwegssein in seiner Welt. Und davon erzählt die Bibel. In all den verschiedenen Facetten. Von Mose über die Propheten angefangen. Das Volk Israel. Immer die Perspektive, dass Gott durch Menschen unterwegs ist in seiner Welt, um das zu suchen, was ihm verloren gegangen ist. Und so betrachtet ist es nicht ein Missionsbefehl, etwas, was wir irgendwie zu tun haben, sondern etwas, wo Gott uns einlädt, ihm zu helfen. Und wenn wir das tun, wenn wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind, dann tun wir sozusagen das, was seinem Herzschlag, seine Identität, was ihm selbst entspricht. Und wenn du im Glauben wachsen möchtest, wenn du als Christ reifen möchtest, wenn du Sehnsucht hast, das nah bei Jesus zu sein, dann geht das nur, wenn du mit ihm das tust, wo er unterwegs ist. Als ich 17 war, ich hatte schon von meiner Frau erzählt, als ich 17 war, haben wir uns kennengelernt, sehr früh. Ich habe jetzt Teenager-Kinder, mein Sohn ist gerade heute 18, deshalb habe ich ein bisschen wenig geschlafen, weil er hat in den Geburtstag reingefeiert, ich wollte aber unbedingt dabei sein. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist mein Sohn 17, 18 und meine Tochter 15 und ich hoffe immer, dass sie nicht so früh befreundet werden, wie wir das gemacht haben oder so, weil werde ich auch älter und so. Aber jedenfalls, als wir 17 waren, haben wir uns kennengelernt in der Schweiz, in einem schönen Bodensee. Und dann sagt meine heutige Frau zu mir, du mit uns beiden, das gibt nur was, wenn du mit mir in die Mission gehst. Ich war 17. Ich hatte noch nicht so tiefe Gedanken wie meine Frau. Aber ich wollte diese Frau. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da hat sich dann darauf eingelassen. Später habe ich Theologie studiert. Da habe ich gesagt, Deutschland ist auch Missionsland. Und dann habe ich sie so auch wieder. Und dann, ja. Aber jetzt ist so ein bisschen wieder der sozusagen der Bogen gespannt. Und das finde ich schon erstaunlich. Du kriegst mich nur, wenn du mit mir in die Mission gehst. Und es ist ein bisschen so auch das, was ich mit diesem zweiten Punkt sagen will. Als wenn Gott sagt, mich zu lieben geht nicht, ohne mit mir meine Welt zu lieben. Gott zu lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Also wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du Gott lieben willst, wenn du nah an seinem Herzen sein willst, dann sei mit ihm da, wo er unterwegs ist. Und er ist unterwegs bei dem, was ihm verloren gegangen ist. Und wir sind selber Teil davon. Teil davon, von seiner Liebe, von seiner Leidenschaft, von seiner Welt. So, wenn du alles heute Morgen vergisst, wieder aus diesem Gottesdienst, nimm diesen einen Satz mit. Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Und das Dritte, geh mit dem, was Gott dir gegeben hat. Gehen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ich denke mir, das klingt ja hier alles sehr, vielleicht für manchen von euch, irgendwie so theologisch. Geht hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen und so weiter. Also irgendwie klingt das so nach Expertenwissen. Das klingt so theologisch, das klingt, als wenn man dafür irgendwie eine spezielle Ausbildung braucht, um das zu tun können, was Jesus hier sagt. Aber für jeden von euch hat Gott etwas ganz Spezielles. Für jeden hat Gott eine ganz spezielle Vision, mit dem du ihm helfen kannst, mit dem du mit ihm gemeinsam unterwegs sein kannst und sein darfst in seiner Welt. Und es ist ein ganz spezieller Mix, den nur du beitragen kannst, der etwas mit deiner Geschichte zu tun hat, mit deinen Gaben, mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit deinem Kontext und mit deiner Beziehung zu Gott. Es geht nicht um Expertenwissen, sondern es geht darum, in deinem Kontext Gott zu dienen. Ich will das mal hier nochmal, nächstes Mal, vielleicht zu sagen, was ist meine Berufung, mein Calling? Hat etwas mit Gott zu tun? Mit dir zu tun, also ich habe jetzt mal eine Ich-Form, und mit deinem Kontext. Aus diesem Dreieck entsteht deine Vision, das, was Gott dir für dein Gehen mitgibt. Es bezieht sich auf Gott, es bezieht sich auf dich und auf den Kontext, in dem du lebst. Deine Familie, dein Leben, dein Arbeitsplatz, dein Ruhestand, deine Nachbarschaft. Dein Kontext, in den Gott dich hineingestellt hat. Das, wer du bist, was Gott dir gegeben hat, deine Gaben, deine Leidenschaft, deine Grenzen. Und das in Beziehung zu Gott ergibt deine Vision, dein Auftrag, dein Gehen, dein mit Gott unterwegs sein in seiner Welt. Es geht nicht um irgendein bestimmtes Bild von Mission. Aber auch das andere gilt. Gott setzt hier den Kontext weit. Wir haben eben schon aus der Apostelgeschichte gehört. Gott setzt hier den Kontext weit und sagt, alle Völker. Und auch wenn dein Kontext erstmal hier in Exertal ist, und wie ich eben beschrieben habe, so ist doch für jeden von uns, gilt auch der Kontext, alle Völker. Auch du bist beauftragt, berufen, herausgefordert, mitzuhelfen, dass an unterschiedlichsten Orten in dieser Welt Gottes gutes Evangelium gepredigt, gelebt, gehört und erlebt wird. Da kann keiner raus aus dieser Nummer, weil es ist Jesus' großer, schöner und herausfordernder Auftrag. Und deshalb ist auch jeder von euch herausgefordert, auch von Gott, nicht nur, um sich um seinen Kontext zu drehen, sondern auch zu sagen, okay, Gott fordert dich heraus, Anteil zu nehmen an der weltweiten Mission, indem du dich zum Beispiel informierst. Und so Zeitschrift zum Beispiel liest und siehst und liest, was Gott tut und dafür betest. Dich auf Facebook mit uns verbindest, nicht weil das irgendwie toll und modern ist, sondern oder auf Instagram, sondern weil du da Informationen bekommst. Wahrnimmst, was über deinem Kontext hinaus passiert. Und du so einen Anteil bekommen kannst, Anteil bekommen darfst, indem du betest oder unseren Newsletter abonnierst, indem du gibst. Oder vielleicht selber mal einen kleinen Teil deiner Lebenszeit investierst, um an einem Projekt an einem anderen Ort in dieser Welt teilzunehmen. Wir reden ja manchmal bei den Finanzen gerne vom Zehnten, alttestamentliches Prinzip, so den zehnten Teil von dem, was Gott uns gegeben hat, zu geben. Ich denke mir manchmal, warum sprechen wir eigentlich gar nicht von dem Zehnten auch im Punkto auf unsere Lebenszeit? Vielleicht mal einen bestimmten Teil unserer Lebenszeit ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Könnte man mal drüber nachdenken. Aber Gott fordert euch heraus, auch an dem weltweiten Kontext teilzunehmen. Gehen. Gehen trotz Zweifel. Gehen, um nah bei Jesus zu sein. Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Und gehen mit dem, was Gott dir gegeben hat, in deinem Kontext, mit deinen Händen, mit deinem Mund, mit den Talenten. Sie mögen dir viel vorkommen oder wenig. Manchmal mögst du dir stark vorkommen und manchmal schwach. Aber wenn du gehst, wenn du etwas wagst, Dann wirst du erleben, dass Gott sich zu seinen Verheißungen stellt. Dann wirst du erleben, dass du im Glauben wächst. Dann wirst du erleben, dass du Jesus brauchst und dass das etwas macht mit deinem Glauben. Gehen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und das gilt auch für euch als Gemeinde. Was möchtest du jetzt Jesus sagen? Was möchtest du ihm antworten? Gottes Wort sucht immer nach Antwort. Welche Antwort gibst du ihm jetzt? Was hast du gehört? Wo ist ein Satz, ein Gedanke bei dir hängen geblieben, der dich jetzt herausfordert, der dich ermutigt hat, der dich getröstet hat? Wir haben einen Moment der Stille, wo jeder von euch mit Jesus leise reden kann, wenn er möchte, oder einfach nur nochmal leise sein kann. Aber du bist herausgefordert. Welche Antwort möchtest du jetzt Gott geben? Und ich schließe diesen Moment der Stille mit einem Gebet ab. Jesus, danke für dein Wort, das Kraft hat, das mächtig ist, das deine Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch geleitet hat. Und wir haben heute Morgen dein Wort gehört. Und du weißt, wo das bei uns angedockt hat, wo es bei uns hängen geblieben ist und was wir dir jetzt in der Stille vielleicht auch gesagt haben, bekannt haben oder geantwortet haben. Und wir beten, segne uns, wo wir mit dem Wunsch von hier gehen, wirklich das, was du uns gegeben hast, in die Waagschale zu werfen. Segne uns mit der Kraft und mit der Fähigkeit, dass Menschenfurcht überwunden wird. Segne uns mit der Kraft und der Fähigkeit, das zu teilen, was uns hindert, dir ganz nachzufolgen und zu gehen. Segne uns mit der Kraft und der Fähigkeit, unseren Kontext, nicht mit unseren eigenen Ideen, mit unserer eigenen Intelligenz, mit unserer eigenen Überzeugungskraft irgendwie zu beeindrucken, sondern dass die Kraft deines Evangeliums durch unsere Schwachheit fließt. Und segne diese Gemeinde als ein Ort der Hoffnung, als ein Ort deines Evangeliums, deiner Kraft, deiner Liebe, deiner Versöhnung für die Menschen hier und für diesen ganzen Ort. Segne die Pastoren, die Leiter, alle, die hier Verantwortung tragen, dass diese Gemeinde an diesem Ort Salz, Licht und Hoffnung ist, durch deine Kraft, durch deine Verheißung, die ihr gilt. Gelobt sei dein Name, wir preisen dich, ewiger Gott. Amen.